Dieser Moment, wo man erfahren hat, dass es nicht die Clinton geworden ist, sondern dass es Trump geworden ist. Kannst du erzählen, wo du da warst, was du dabei empfunden hast?
Genau, also ich war nicht einer, der die ganze Nacht über aufgeblieben ist, sondern ich bin in der Früh, weiß ich noch wirklich gut, habe ich mir mein Frühstück gemacht und habe mir gedacht, guckst du vorher noch? Und habe mir gedacht, nee, ich wollte die Spannung wirklich noch halten. Und dann habe ich also erst gefrühstückt und dann bin ich ins Internet. Und dann kam schon hier diese Banner, diese laufenden, ja, ne, Eilmeldungen und wie und was. Und Trump hat gewonnen. Und dann haben wir gedacht, hey, was für ein super Tag. Also ich war wirklich unglaublich euphorisiert. Nicht, weil ich den Trump so toll finde, sondern weil ich mich gefreut habe, dass wieder mal das Establishment in Bayern, sagt man, Erwatschen gekriegt hat. Und das hat mich wirklich gefreut, ja. Das, also es war direkt nach dem Frühstück und ich war wohlgenährt und ausgeschlafen und es war wunderbar.
Was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass nicht Hillary Präsident wird?
Mein erster Gedanke war, und das ist wahrscheinlich ganz normal für mich, weil ich ja zwei oder sogar drei Bücher über den bevorstehenden oder drohenden Dritten Weltkrieg geschrieben habe, war mein erster Gedanke, super, jetzt sind wir erst einmal wenigstens voraussichtlich in Sicherheit, weil wenn Hillary gewonnen hätte, war meine Prognose, werden wir innerhalb von einem halben Jahr den Krieg haben mit den Russen. Und das ist jetzt, denke ich, erstmal verhindert und deswegen war mein erster Gedanke für Deutschland super oder für Europa super, das Wahlergebnis.
Die letzte Woche habe ich sehr viel gelesen und geschaut, also sowieso immer, aber noch mehr, und zwar speziell mit dem Schwerpunkt Berichterstattung über die Medien, so in Bezug auf Selbstreflexion. Es war ja jedes Medium falsch gelegen bei diesem Thema, jedes, also alle Massenmedien lagen falsch, nur die Alternativen haben ein bisschen andere Meinungen gebracht, ja. Was hast du jetzt von dieser Berichterstattung mitbekommen? In welcher Art und Weise gab es jetzt eine Selbstreflexion oder was war deine Meinung von den Medien jetzt in der letzten Woche?
Ich hatte den Eindruck, war eine Reaktion, wie man sie auch im persönlichen Umfeld kennt, wenn man sich getäuscht hat und nicht bereit ist, das zuzugeben. Dann sagt man, ja, aber ich lag eigentlich schon richtig mit meiner Prognose und man hat ja gesehen, wer hat den Trump gewählt und so weiter. Also man versuchte so ein Rückzugsgefecht, um nicht sagen zu müssen, hey Leute, wir lagen vollkommen daneben. Und das fand ich auch so ein Zeichen von alles andere als Größe. Größe wäre gewesen, sagen, Leute, wir lagen daneben, sorry. Wir haben das falsche Pferd gesetzt, so ist es halt. Aber nee, also man hat so rumgeeiert und hat im Grunde genommen, gerade am Abend des Wahltags gab es ja Sondersendungen im Fernsehen, Brennpunkt und im ersten und im zweiten natürlich auch was. Und das war unglaublich, wie die Reporter da immer noch in diesem Wahlkampfmodus drin waren und gesagt haben, Gottes Willen, was kommt jetzt auf die Welt zu? Trump ist präsent geworden. Und dann kam, glaube ich, beim Brennpunkt oder beim zweiten, ist ja egal, kam noch ein als Schlussbeitrag, wie tapfer Hillary gekämpft hat bis zum letzten Atemzug. Aber der dumme weiße Wähler hat sie nicht gewählt und darum hat sie verloren. Das fand ich... Also sozusagen eine Propaganda, die sogar noch existiert, wenn die Wahl bereits entschieden ist. Das fand ich unglaublich.
Jetzt ist ja so, dass die ersten Erfolge von Trump sich schon eingestellt haben, ohne dass überhaupt irgendwas gemacht hat. Zum einen ist TTIP plötzlich gestorben. Also die Amerikaner und auch die Europäer haben gesagt, also die amerikanischen Medien als auch die europäischen Vertreter der TTIP Unterstützer, die haben gesagt, das Thema ist jetzt aufs Eis gelegt. Vielleicht kommt es in ein paar Jahren nochmal aus dem Kühlschrank raus. Es sieht aber so aus, wie wenn es auch komplett gestorben war. War das eine Ankündigung von Trump von Anfang an, dass er gesagt hat, mit ihm gibt es dieses Freihandelsabkommen nicht?
Genau, das war seine Ankündigung. Aber da möchte ich warnen. Und zwar, da ja auch hinter Trump natürlich sehr einflussreiche Kreise stehen, ich nenne nur Banken, Rüstungsindustrie und wie und was, muss man sich gewärtig sein, das könnte auch ein riesiger Schachzug sein, so nach dem Motto, Leute, beruhigt euch, alles gut, entspannt euch, es kommt kein TTIP. Kann ja sein, es kommt kein TTIP, aber es kommt CETA. Und das ist die Handelsvereinbarung mit Kanada. Jetzt kann jeder sagen, Kanada ist doch so ein tolles Land und wie und was. Stimmt. Aber jede amerikanische Firma hat eine Niederlassung in Kanada und kann also, ähnlich wie bei TTIP, klagen gegen einzelne europäische Länder, gegen irgendwas, wo sie denken, sie haben rechtliche Chancen. Das heißt, für mich ist das CETA ein TTIP durch die Hintertür, was die Bevölkerung innerhalb von ganz Europa nicht so extrem wahrgenommen hat, weil es ist ja das nette Kanada, mit dem wir hier verhandeln. Tun wir, wie gesagt, aber die Amerikaner sind da automatisch mit im Boot, mit dem CETA. Insofern kann man getrost auf TTIP verzichten. Und da habe ich natürlich schon wieder meine Zweifel, wo ich sage, aha, das könnte ja ein super Plan sein, für die Öffentlichkeit zu sagen, wir verzichten auf TTIP. Und wie gesagt, wir brauchen es ja auch gar nicht mehr, weil wir über CETA genau das Gleiche erreichen können. Also da muss man jetzt mal abwarten, was sich da tut, aber da bin ich sehr vorsichtig. Zu Euphorie, denke ich, haben wir jetzt auch keine wirkliche Gelegenheit, weil da muss man alles mal abwarten, wie sich das entwickelt.
Er ist unbekannt, man kennt ihn nicht.
Ja, ja.
Also er ist eine total Unbekannte in einer großen Gleichung. Mhm. Gehen wir mal auf den Wahlkampf. Mhm. Der Wahlkampf war ja gekennzeichnet von einer ziemlich großen Schlammschlacht auf beiden Seiten. Die haben sich also mit Dreck beworfen, tonnenweise. Ja, ja. Was ist dir aufgefallen in Bezug auf die Objektivität der Berichterstattung?
Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel die Veröffentlichung von WikiLeaks, die ja eindeutig aufgezeigt haben, wie korrupt die Clinton-Stiftung arbeitet und von wem sie ihr Geld bekommen hat, nur die vier Hauptgeldgeber, Morgan Stanley Bank, Goldman Sachs, Saudi-Arabien und Katar. Diese ganze Enthüllung, es war ja eine Welle von E-Mails, die da gehackt worden sind und dann auch veröffentlicht worden sind, diese ganze Enthüllung fand ja so gut wie überhaupt nicht statt in den Mainstream-Medien, in den regierungsnahen Medien, sage ich mal. Und das hat mich schon gestört, weil ich mal sage, hey, hallo, das sind ja wichtige Informationen über einen Kandidaten, nämlich, dass er korrupt ist, fand nicht statt. Es fand auch nicht statt, dass offensichtlich während des Wahlkampfes 5 Menschen, nicht hohen Alters, sondern zwischen 40 und 50, die offensichtlich Einblick in die Clinton-Stiftung hatten, die gesagt haben, sie gehen an die Öffentlichkeit. Diese 5 Menschen sind nacheinander in seltsamer Weise verstorben. Ich glaube, es waren 2 Herzinfarkte, ein Unfall und ich weiß nicht genau die Todesursachen. Ich bin jetzt hier, wir können das von hier aus nicht klären, ob das ein Mord war oder wie auch immer. Ich finde nur, in der Politik gibt es keinen Zufall und deswegen, dass 5 Leute, die Bescheid wissen über die Clinton-Stiftung und auspacken wollen, dass die dann ausgerechnet in diesem selben Zeitraum versterben, das finde ich doch ein bisschen nachdenkenswert, sage ich mal. Also, aber was ich sagen will, auf die Frage nochmal, die ganze Enthüllung über die Korruption der Clintons, er ist ja genauso mit drin in dem Ganzen, in dieser Clinton-Stiftung, fanden nach meiner Ansicht in den Medien in Deutschland so gut wie nicht statt. Weil man von vornherein gesagt hat, unsere Kandidatin ist die Clinton, sie ist diejenige, die das Establishment verkörpert, die Ahnung hat von der Politik und die ganzen wunderbaren Geschichten, die dann erzählt wurden. Und von vornherein hat man Trump als den Bösewicht abgestempelt. Ja, und das war die Berichterstattung bei uns.
Gerade in Bezug auf Ausgewogenheit der Berichterstattung. Also man muss sich nur mal vorstellen, dass bei Hillary Clinton gab es unendlich viele Schlagzeilen, Headlines, Themen, Berichterstattungen und so weiter und so fort. Und Trump hat das deutsche Fernsehen geschafft, zwei Beiträge zu bringen, im Mai für 6 Minuten und kurz vor der Wahl nochmal für 2 Minuten. Woran machst du das fest, wenn die Medien doch eigentlich objektiv berichten sollten?
Ich glaube, dass Trump auch für das deutsche politische Establishment eine Bedrohung ist. Nicht etwa, dass er jetzt das deutsche Establishment bedroht. Nein, die Bedrohung liegt darin, dass die deutsche Bevölkerung, ähnlich wie die Amerikaner, sehen könnten, hoppala, das, was uns regiert, dieses Establishment, die sind untereinander verzahnt, die sind korrupt, die schieben sich die Pöstchen zu, die machen ihre Politik und wir interessieren die gar nicht mehr. Wir sind White Trash, also die Weißen, die dann auch noch dumme Wahlergebnisse liefern, wie Brexit etwa oder wie jetzt die Trump-Wahl. Und ich denke, davor haben die deutschen Regierungsstellen große Angst, dass bei uns also auch so eine Bewegung kommt, so nach dem Motto, weg mit diesem Establishment, das bisher uns regiert, die sind nur noch korrupt. Und deswegen hat man von vornherein nach meiner Ansicht diese Stimmung gemacht gegen Trump, weil es ja sein könnte, dass hierzulande auch wenn ich sage, Moment mal, so unrecht ist es ja gar nicht. Ich möchte es ganz konkret an einem Beispiel sagen. Einer von Trumps Hauptargumenten während des Wahlkampfs oder Slogans während des Wahlkampfs war, er möchte Amerika wieder groß machen und er möchte wieder die Industrie zurückholen nach Amerika. Und deswegen hat er besonders in den Staaten des Rust Belts, also die früheren Industriestaaten, wo Kohle abgebaut wird, wo Stahl produziert wird oder so, sozusagen der amerikanische Ruhrpott, die hat er gewonnen. Und diese Staaten, die waren alle vorher fest in demokratischer Hand. Und wenn ich das jetzt übertrage auf Deutschland, dann könnte doch die Angst des Establishments in Deutschland, in Berlin sein, zu sagen, Moment mal, es könnte doch sein, dass die Arbeiterschaft, die es noch gibt, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, von Firmenschließungen bedroht sind und so weiter, dass die sich komplett von der SPD abwenden, ähnlich wie die Amerikaner von den Demokraten, und plötzlich ihre Richtung wechseln zu jemand, der ihnen sagt, hey, pass auf, ich bringe es wieder in Ordnung, wir brauchen wieder Arbeitsplätze und so weiter. Ich glaube, dass da eine große Angst ist in Berlin, dass bei uns das ähnlich laufen könnte. Und ich finde das wunderbar.
Die Bundesregierung hat ja recht seltsam darauf reagiert, auf diese Nachricht, dass Trump Präsident werden wird. Wie schätzt du diese Kommentare ein? Erstens von der Merkel selber, die ja dann ihren Glückwunsch gleichzeitig mit einer gewissen Latte von Bedingungen angeknüpft hat und vor allem von Steinmeier.
Ich glaube, das Hauptmotiv dieser Reaktionen war Schock. Also nicht Hauptmotiv, sondern die darunterliegende Emotion sozusagen war Schock. Weil die haben einfach nicht damit gerechnet, das muss man ganz klar sagen. Und die haben auch, deswegen ist schon ein Vergleich zu Brexit natürlich da, die haben auch damals nicht damit gerechnet, dass die Engländer sagen, nö, wir wollen raus. Und die haben jetzt nicht damit gerechnet, dass die Amerikaner sagen, nee, wir wollen dieses korrupte Establishment nicht mehr à la Clinton, wir wollen da raus. Und weil sie so schockiert waren, glaube ich, haben sie so sonderbar reagiert und sogar sich angemaßt, also Ratschläge zu erteilen. Und da muss ich sagen, das geht natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht jemand, der gewählt worden ist, wie so einem unbedeutenden Drittländer-Staat aus der dritten Welt, sage ich jetzt mal, dem kann ich nicht Ratschläge sagen. Du musst aber, denke dran, und wir haben doch vereinbart das und so weiter. Das geht nicht. Wir würden uns auch aufregen, wenn nach der Wahl nächstes Jahr 2017 der neue Bundeskanzler, wenn dann als erstes Trump gratuliert und sagt, gell, und damit das klar ist, so und so, da würden wir uns auch zu Recht aufregen. Also das fand ich eine sehr ungeeignete Reaktion und hat nur gezeigt, die sind in panischer Angst in Berlin. Die haben Angst, dass die das Gleiche, was in Amerika passiert ist, was in England passiert ist mit dem Brexit, die haben, dass es hier passiert. Ich meine, gut, sie türken immer noch die Umfragen und Merkel ist beliebter denn je so ungefähr und jeder will, dass sie wiedergewählt wird. Ich glaube es halt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung es glaubt. Und das ist auch der Punkt, dass auch unsere Bevölkerung jetzt langsam dahinter kommt und sagt, hey, hör mal, wir werden von den Medien belogen bis zum Abwinken, die Umfragen werden getürkt und so weiter. Ja. Und hey, wir wollen da nicht mehr mitspielen. Und das, das ist ein ganz positiver Aspekt dieser Wahl und deswegen freuen mich die Reaktionen von Steinmeier und Merkel, weil sie zeigen, die werden nervös, die werden richtig nervös.
Steinmeier wird ja jetzt ganz aktuell als der Kandidat gehandelt für den Posten des Bundespräsidenten, also der Grüßonkel der BRD sozusagen. Keine parlamentarisch großen Befugnisse, außer Abzeichnungsmöglichkeiten für Gesetze. Wie siehst du diese Personalie, wenn natürlich der oberste Vertreter der Bundesrepublik dann irgendwann mal auf Trump treffen wird, den er zuvor noch als Hassprediger bezeichnet hat? Ist das nicht diplomatisch gesehen der Obergau für die Bundesrepublik, so einen als Präsidenten hinzustellen?
Naja, ich denke, wenn die sich dann treffen, ich denke, Trump wird das ganz locker nehmen. Denn er weiß ja, er hat ja selber auch im Wahlkampf, Trump jetzt, im Wahlkampf sehr jetzt verbal übers Ziel oft hinausgeschossen. Ich glaube gar nicht, dass der das jetzt so tragisch nimmt. Ich glaube eher, dass der Steinmeier, wenn er dann als Bundespräsident ihn trifft, den Trump trifft, dass der ein Scheißgefühl hat. Also Trump, denke ich, geht da locker drüber weg. Aber Steinmeier wird vermutlich sich sehr unwohl in seiner Haut fühlen. Und das zu Recht, weil ich meine, die haben sich so aus dem Fenster gelehnt, weil sie so sicher waren, dass die Clinton gewinnen. Tja, und jetzt müssen sie halt den, sozusagen den Preis dafür bezahlen, klar. Aber noch zum Steinmeier ganz kurz. Ich glaube, dass man sich geeinigt hat auf Steinmeier, um einen potenziellen beliebten Gegenkandidaten für die nächste Wahl, also SPD-Kandidaten für die nächste Wahl, auszuschalten. In dem Moment, wo der Bundespräsident ist, kann er nicht mehr gewählt werden. Und wenn wir uns dann die Personalien anschauen, die nach Steinmeier kommen bei der SPD, haben wir schon mal einen wichtigen potenziellen Bewerber weggeschoben, würde ich sagen. Schauen wir mal.
Wir werden sehen, ja. Jetzt hat ja Trump angekündigt in seinem Wahlkampf, dass er die Rolle der NATO überdenken möchte, sprich also er fordert von den anderen Ländern mehr Engagement und wird also auch, wenn er es umsetzt, das Engagement der amerikanischen Truppen zurückfahren. Jetzt haben natürlich dann alle gleich Panik bekommen und gesagt, ja, wir müssen dann quasi mehr Sicherheit bedeutet mehr Geld ausgeben. Die Ursula von der Leyen, die ist ja dann wie in einer Endlosschleife, sagt ihr dann mehr Geld, mehr Personal. Sie spricht von einem Atmen den Personalkörper für die Bundeswehr. Oh. Das hat die Heute-Show erstmal noch ein bisschen durch den Kakao gezogen, weil es ist immer gut, wenn ein Personalkörper bei der Bundeswehr noch atmet. Ja. Aber konkret die Frage, ist es nicht schizophren, dass die jetzt nach mehr Waffen schreien, wo doch die amerikanischen Regierungen das Hauptübel auf der Welt eigentlich sind?
Absolut. Also ich meine, erstens mal wird er nicht jetzt die NATO verlassen. Der Trump, also die USA werden die NATO nicht verlassen, das ist ja ihr Club, der auf ja, wo sie der Chef sind im Ring und wo sie sagen, wie es lang geht, warum soll ich das aufgeben? Was er natürlich aufgeben wird wahrscheinlich, ist das hier finanzielle Engagement, dass er sagt, nee, also wir müssen dann jetzt nicht überall in Japan, Deutschland und so weiter unsere Militärstützpunkte haben, sondern lass doch die Deutschen das übernehmen. Vielleicht wäre das aber doch die Chance, natürlich nicht mit dem politischen Personal, das derzeit in Berlin sitzt, aber im Prinzip wäre es doch die Chance, zu sagen, hey super, Amerikaner geht raus, wunderbar, und wir rüsten trotzdem ab. Denn mal ehrlich, wo ist denn ein Feind ringsrum? Glaubt wirklich einer ernsthaft, dass es für Wladimir Putin einen logischen Sinn ergibt, zu sagen, oh, jetzt gehen die Amerikaner raus, jetzt schicke ich meine Panzer bis zum Rhein.
Warum soll er das machen? Was hätte er damit erreicht?
Absolut nichts. Und das weiß er. Der ist kein Kriegstreiber, der jetzt sagt, ja, jetzt geht's gerade, günstige Gelegenheit, jetzt wird Deutschland besetzt. Da hat er weder das Personal noch die finanziellen Mittel. Es macht überhaupt keinen Sinn. Insofern brauchen wir keine starke Armee. Ich wüsste nicht, wovor. Gegen die Schweiz, gegen Österreich, gegen den wir mal kämpfen. Holland, Polen, umgeben von Freunden. Was brauchen wir eine starke Armee? Wir brauchen die starke Armee, damit die Rüstungsindustrie, die ja Platz 4 oder 3 immer mal wieder schwankt, das in der Welt ist, damit sie die Waffen sozusagen testen kann, die dann weltweit verkauft werden. Das ist doch der wirkliche Grund. Aber zur Landesverteidigung, ja, das kann ich umstellen. Da kann ich von mir aus, wenn ich sage, ich will ganz auf Nummer sicher gehen, wie die Schweizer, stelle ich Heimatschutzbataillone auf. Hab die in jeder Region habe ich meine Bataillone für den Fall, dass wir irgendwann mal angegriffen werden. Und dann habe ich Landesverteidigung. Und es ist sehr preisgünstig, sowas zu machen. Und auch sehr effektiv im Übrigen. Aber wozu soll man jetzt aufrüsten? Das ist doch schon wieder ein völliger Unsinn. Es gibt keinen Feind.
Thema Russland, das ist ja in den letzten Jahren als das neue große Feindbild heraufbeschworen worden. Putin wird als der neue Hitler gehandelt. Er hat den offiziellen Verlautbarungen nach die Krim annektiert. Aggression, Krieg in der Ukraine, Krieg in Syrien. Spiegel hat einen unrühmlichen Beitrag gebracht mit Putins Werk und Obamas Beitrag. Ja, ja, also ja. Es ist genau das Gegenteil. Ja. Wir hatten vor kurzem mit Daniele Ganser drüber gesprochen, auch im Interview. Der hat es auch nochmal so gesagt, es muss genau andersrum sein. Genau. Wie siehst du die Aussagen von Donald Trump, dass er jetzt quasi mit Putin eine Verständigung sucht und quasi auch versucht, die Sanktionen gegen Russland aufzusetzen? Wie beurteilst du das?
Da sehe ich ehrlich gesagt eine Gefahr für Trump selbst. Denn wenn er das wirklich durchzieht, ist er ja quasi der Opponent aller Bestrebungen des militärisch-industriellen Komplexes in den USA, die natürlich sagen, wir wollen diesen Konflikt, wir wollen das anheizen, wir wollen Waffen nach Polen, nach Tschechien, nach Rumänien, Bulgarien und so weiter verkaufen. Jetzt kommt der daher und macht uns einen Strich durch die Rechnung, weil er plötzlich mit unserem Erzfeind Putin, der ja für die Rüstungsgeschäfte so wichtig ist, weil er plötzlich mit dem verhandeln will, spinnt der. Also wenn er das wirklich macht, dann hoffe ich, dass er wirklich loyale, zuverlässige Bodyguards hat, die ihn dann ab dann besonders beschützen, weil ich denke, damit stößt er sehr, sehr vielen Leuten, die Milliarden zu verlieren haben, Dollar zu verlieren haben, vor den Kopf. Also ich denke, der Plan ist, nach wie vor diese Spannung zu erhalten, einfach um die Rüstung anzukurbeln und so weiter. Vielleicht sogar auch mal einen Krieg zu wagen, den Konkurrent Russland tatsächlich militärisch auszuschalten. Werden wir alles sehen. Bei Hillary wäre es schneller gegangen. Aber wenn er sich dem entgegenstellt, Hut ab vor ihm, aber gleichzeitig die Hoffnung, dass er sich gut schützen lässt, dann hat er Feinde, mächtige Feinde.
Was würde das für Merkel bedeuten, wenn die ja permanent die Sanktionen für Russland verlängern will und massiv hinter den Sanktionen ist? Was würde das für sie bedeuten, wenn Trump jetzt die Sanktionen quasi abblasen möchte?
Ja, ich sag mal, für sie wäre es nach meiner Ansicht eine politische Niederlage. Aber ich will jetzt kein Prophet sein, aber sie wird es dann mit Sicherheit mit der Vereinigten Regierungspresse Deutschlands würde sie mit Sicherheit das dann wieder so hindrehen, dass so ungefähr, ja, ich kann ja nichts machen, der neue amerikanische Präsident dieser Ehre hat es ja gemacht und ich bin ja da außen vor und so weiter. Im Grunde genommen wäre es aber viel gerechter, wenn die Sanktionen aufrechterhalten werden, denn vergessen wir die Krim nicht und so weiter. Also ich glaube, sie wird sich da rausfinden. Aber der politische Beobachter, der aufmerksam hinguckt, wird sagen, Merkel, da hast jetzt eine vom Koffer gekriegt. Ganz klar.
Wie gesagt, der wird nach meiner Ansicht die Sanktionen aufheben müssen, weil natürlich innerhalb Europas auch immer mehr Länder sagen, hey komm, lass doch den Quatsch. Uns gehen Milliarden verloren und es bringt nichts. Russland ist immer noch nicht pleite, ja, trotz der Sanktionen. Die haben halt einfach ihren Handel Richtung Osten dann verlagert und so weiter. Also Russland ist offensichtlich mit Sanktionen nicht in die Knie zu bringen. Ja, lassen wir es halt einfach. Also ich denke, innerhalb von Europa steht sowieso die Merkel, was das betrifft, sehr allein, aber nicht nur, was das betrifft.
Jetzt wird ja vor einem Erstarken des Rechtspopulismus gewarnt. Also sprich, das große böse Feindbild wird an die Wand gemalt. Marie Le Pen wird wahrscheinlich im Frühjahr 17 in Frankreich eine wichtige Rolle spielen, vielleicht sogar die Regierung übernehmen. Wilders in Holland. Ja. Dann gibt es Ungarn, Polen. Also ein Erstarken des Rechtspopulismus ist in unseren Medien zu festzustellen. Wie schätzt du diese Entwicklung ein und was für Chancen oder welche Risiken gehen damit einher?
Also erstmal ist natürlich die Bezeichnung Rechtspopulismus wiederum eine Charakterisierung der Mainstream-Medien. Die haben ja gesagt, jeder, der sozusagen eine nationalistische oder patriotische Politik betreiben will, ist gleich ein Rechtspopulist. Das finde ich übrigens vom Propagandastandpunkt her einen unglaublich geschickten Schachzug, weil ich damit jede Kritik sofort unterbinden kann, jeden Kritiker sofort abstempeln kann, du bist der Rechtspopulist. Nur weil er vielleicht sagt, Moment mal, der Nationalstaatsgedanke ist noch nicht tot. Ich bin nicht der Meinung, dass wir nur die großen Völkergemeinschaften haben wollen, wo wir dann nicht mehr wissen, was wirklich wie geregiert wird, was bestimmt wird und so weiter. Haben wir jetzt in der EU ja auch schon. Also muss, weil ja die herrschenden Kreise unbedingt die großen Strukturen wollen, weil sie zum Beispiel anstreben, eine Wirtschaftsunion USA, Europa etwa, auf jeden Fall aber in Europa und auf keinen Fall Nationalstaaten. Nationalstaaten ist das Böse schlechthin. Warum? Weil ich sie nicht so leicht gängeln kann. Warum werden im Mittleren Osten die Nationalstaaten zerschlagen? Weil ich natürlich mit Einzelnen, wenn ein Staat zerfällt in verschiedene Teile, kann ich natürlich mit den Einzelnen, die dann das Sagen haben in den Regionen, viel besser Ölgeschäfte betreiben und so weiter. Und bei uns, ich kann natürlich mit einer EU besser, die kann ich besser im Griff haben und steuern, als wenn der Franzose sagt, na also ich habe da als Franzose meine Bedenken, wir sind ja doch Grand Nation und wir und was. Und der Deutsche sagt, nee, und der Italiener sagt, nein, und dann wird es schwierig. Also die Nationalstaatsidee ist dann ein Problem, wenn ich ein großes Gebilde schaffen will. Sie ist auch ein Problem, wenn ich ein Land zerschlagen will, dann will ich es in kleine Teile zersplittern, das ist im Mittleren Osten gerade der Fall, aber in Europa ist die Bestrebung natürlich das Gegenteil, also eine große Einheit zu schaffen. Und insofern wird jeder, der jetzt sagt, nee, ich bin für die kleineren Einheiten, ich bin dafür, dass wir bestimmte spezifische Eigenschaften der jeweiligen Nationen uns erhalten, weil es unser Charakter ist, weil wir so sind, dann wird der von vornherein, jeder, der das fordert, wird von vornherein als Rechtspopulist bezeichnet. Und das ist eine üble Geschichte zum einen, zum zweiten spaltet es die Gesellschaft. Und das ist das wirklich fast Diabolische, sage ich jetzt schon. Denn ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahrzehnten, dass es ein Problem war, mit politisch anderen Denkenden zu diskutieren. In jeder Münchner Gaststätte konntest du dich hinsetzen und es hat der eine gesagt, ja, du bist ja sowieso SPDler und der andere gesagt, ja, du CSUler, aber trotzdem haben wir miteinander geredet. Jetzt ist es mittlerweile so, dass es wirklich eine Spaltung ist. Die einen sind die absoluten Merkel-Fans und Willkommenskultur-Menschen und die anderen sind angeblich die bösen, fremdenfeindlichen Rechtspopulisten.
Und das ist übel. Das ist, hat mit Demokratie nichts mehr zu tun.
Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel. Gehen wir mal in den Sommer 2017. Trump ist seit Januar 2017 im Amt. Also sprich, er hat so ein halbes Jahr hinter sich. Gar nicht mal 100 Tage, sondern gib ihm einfach mal ein halbes Jahr. Was denkst du, wird sich bis dahin auf der Welt so abgespielt haben? Also das eine Zeichen, was ich jetzt schon gesehen habe, ist, der NATO-Gipfel war eigentlich geplant auf das Frühjahr 2017 zur Eröffnung des neuen NATO-Gebäudes in Brüssel. Mhm. Ein Wahnsinnsbau, eine riesige Kiste haben die da hingestellt. Mhm. Irre. Und das wurde jetzt aber schon mal auf den Sommer verschoben. Mhm. Wie beurteilst du das?
Also ich glaube schon, dass er, dass da, ich sag mal, die größte Veränderung passiert, indem man natürlich sagt, pass mal auf, jetzt, ich habe es im Wahlkampf gesagt und ich bleibe dabei, weil er ja im Grunde die Politik macht für die Amerikaner zu Hause. Jetzt muss er denen ja was präsentieren und dann wird er ihnen präsentieren, hier, ich bin hart, was die NATO betrifft, ich habe es gesagt und ich mache das auch. Das heißt, bis zum Sommer werden wahrscheinlich schon ganz konkrete Zahlen und Pläne und so weiter da sein, die zeigen, wie er sich das vorstellt, nämlich, ich denke mal, Abzug von Truppen, ich denke mal, das Festlegen der Bündnispartner, der europäischen NATO-Bündnispartner, hier, ihr müsst ab sofort, das wird jetzt hier unterschrieben und durchgeführt, ihr müsst ab sofort so und so viel von eurem Budget für Verteidigung aufwenden. Verteidigung ist ja immer ein bisschen Witz, aber gut, nennen wir es so, aufwenden. Und ich glaube schon, dass das innerhalb eines halben Jahres schon so sein wird. Und dann werden natürlich unsere Politiker gar nicht so, wie soll ich sagen, böse sein, sondern Frau von der Leyen wird sagen, ja, habe ich ja schon immer gesagt, wir müssen aufrüsten und wir brauchen mehr Waffen und mehr Geld und so weiter. Und die Merkel wird natürlich gehorsamst gegenüber dem Chef in Washington sagen, ja klar, machen wir das. Und wir werden, die Bevölkerung wird dann natürlich informiert, dass das absolut notwendig sei. Denn auch wenn Trump mittlerweile schon, wir sprechen jetzt ein halbes Jahr später, mittlerweile schon mit Putin gesprochen hat, unterschätzen wir diesen bösen Ex-Geheimdienstler in Moskau nicht. Der treibt ein doppeltes Spiel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also müssen wir aufrüsten. Das ist meine Prognose. Also wir werden erfahren, dass wir mehr Geld ausgeben, ab sofort mehr Geld ausgeben für den Verteidigungshaushalt. Und Trump wird dann, denke ich, zu Hause das gut präsentieren können. Also guck, alle haben sich verpflichtet, hier mehr zu zahlen. Das heißt, wir zahlen weniger, ein Wahlversprechen erfüllt. In den anderen Politikbereichen, in der Innenpolitik wird er auch irgendwas machen, vielleicht, was viele vermuten, Infrastrukturprojekte. Die Straßen sind im Eimer in Amerika, die Brücken, alles ist im Eimer im Grunde. Da vielleicht einen Schub an Beschäftigung, ähnlich den Bauprogrammen von Hitler auch, was im Grunde aber viele andere Regierungen auch machen. Nämlich Wirtschaft ankurbeln, indem ich Infrastrukturprojekte aufstelle und sage, halt hier wird neue Autobahn, hier das und so weiter. Und das wird auch ein Erfolg sein. Also ich denke, dass der innerhalb von einem halben Jahr gegenüber den Amerikanern Erfolge vorweisen kann. Und dann wird er sicherlich noch beliebter werden, als er jetzt ist. Ist meine Prognose.
Ich habe vorhin gerade ein Kennedy-Heft rausgeholt von Geo, so ein Spezialheft. Also sprich Kennedy, 1000 Tage, Camelot und so weiter. Der war ja einer der Präsidenten, der das eigene Geld mitgebracht hat. Ja? Also der unabhängig war vom Establishment, genauso wie Roosevelt damals, mhm, auch so als vermögender Mensch dann ziemlich den Banken auf die Füße gestiegen ist. Glaubst du, Trump könnte auch anfangen, an der heiligen Kuh rumzuwursteln, nämlich dass er das Federal Reserve System vielleicht nicht ganz aushebelt, aber zumindest angehen möchte? Es ist ja schon die Meldung gekommen, dass Janet Yellen wahrscheinlich nicht länger machen wird wie 2018. Man wird ihr vielleicht noch eine Gnadenfrist geben von einem Jahr ungefähr, aber spätestens nächstes Jahr heißt es jetzt schon, bevor er überhaupt im Amt ist, dass die Dame wegkommt. Mhm. Meinst du, dass er da vielleicht die Stellschrauben etwas anders justieren wird?
Also es kann sein, dass er versucht, aber ich glaube nicht, dass er es schafft, beziehungsweise Ich glaube, dass diese Kreise, die Banken, von denen wir jetzt sprechen, die New Yorker Banken und die Rüstungsindustrie und so weiter, dass diese Leute sehr flexibel sind. Ich glaube, dass die sagen, okay, jetzt haben wir einen neuen Mann da im Weißen Haus sitzen, wie kriegen wir denn in die Richtung? Ich sage das deswegen, weil ich was gelesen habe. Goldman Sachs hatte eindeutig Stellung bezogen während des Wahlkampfs für Clinton und gegen Trump, haben sogar ziemlich gehetzt gegen ihn. Am Tag nach der Wahl, ich habe es wirklich aus einer amerikanischen Website, das Statement von einem der CEOs, der Chefs von Goldman Sachs, der hat gesagt, ja gut, wir haben vielleicht schon gewarnt, weil er so ein Populist ist und so weiter, aber man sieht es ja schon an den Reaktionen der Börse, also wir können durchaus und gut mit Donald Trump leben. Das heißt, das zeigt die Flexibilität, die sagen, okay, jetzt haben wir halt eine neue Situation, wir stellen uns darauf ein und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt, wenn Trump irgendeine Neuerung einführen würde, höherer Zins, was auch immer, ob sie nicht einfach mit im Boot sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein früherer Goldman Sachs-Mitarbeiter ja von ihm schon so ausgeguckt ist als Finanzminister. Also das sind so Geschichten, wo ich sage, wir dürfen den Einfluss, die Macht dieses Komplexes militärisch-industriell-Banken, die dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich glaube, ein US-Präsident kann schon in Nuancen, kann er was verändern. Ein Beispiel war für mich die Geschichte mit Obama, als angeblich die syrische Armee Giftgas eingesetzt hat und alle schrien haben so, jetzt aber drauf, jetzt. Und Obama sagte, hier rote Linie ist Giftgas. Dann kam die Angriffe, angeblichen Angriffe mit Giftgas. Und da war natürlich die Militärführung und Geheimdienst so, jetzt hau mal rein. Und Obama hat aber gebremst. Und dann kam ihm Putin zu Hilfe, hat gesagt, pass auf, wir verschrotten die Chemiewaffen und dann ist alles gut. Also was ich mit diesem Beispiel sagen will, ist, ich glaube schon, dass der jeweilige Präsident Möglichkeiten hat, die Ereignisse ein bisschen zu verändern, ein bisschen das Schlimmste zu vermeiden, wenn man so will. Aber wirklich was anderes machen als jetzt diese einflussreichen Kreise, Banken, Industrie, Rüstung, was die wollen, das glaube ich, kann er nicht. Also kann jetzt nicht diametral was anderes machen und sagen, ich verschrotte das amerikanische Militär, ich gehe Hand in Hand mit Putin zum Nobelpreis, Friedensnobelpreiskomitee oder irgendwas. Nein, das schafft er nicht. Das glaube ich nicht, weil die Entscheider viel zu mächtig sind.
Also du gehst auch davon aus, dass, oder Frage, hältst du Trump dann eben auch nur für eine andere Art von Marionette?
Nein, das wollte ich mit meinem Beispiel mit Obama gerade sagen. Marionette wird immer gern gesagt mit Marionette. Ich finde, das trifft es aber nicht. Ich finde schon, dass übrigens auch die deutsche Bundeskanzlerin oder der deutsche Bundeskanzler eine Einflussmöglichkeit hat. Nämlich die das Extremste abzufedern, das Extremste zu verhindern, wie zum Beispiel im Krieg, da habe ich das Beispiel Syrien genannt, und oder jetzt Trump, ich meine, sie werden, außer sie bringen ihn um, aber sie werden nicht verhindern können, dass er mit Putin redet. Und die haben eine Chemie miteinander, die verstehen sich miteinander, also das wissen die auch. Aber dann wird natürlich versucht, wie kann ich denn jetzt sozusagen meine Agenda anpassen an die neue Entwicklung. Also ein Präsident oder ein Bundeskanzler haben Einfluss, aber also sind keine Marionetten nach meiner Ansicht, aber sie sind auch nicht frei in ihren Entscheidungen. Es ist nicht so, dass die jetzt wirklich machen können, was sie wollen, das stimmt ja nicht. Gerade nicht Trump, der ja jetzt schon, wenn man mal sich anguckt, welches Personal er jetzt schon so ein bisschen ausguckt, sind das ja alles wirklich republikanische Politiker. Wir haben also die gesamte republikanische Partei, die man im Auge haben muss, die ja jetzt auch den Kongress, also Senat und Repräsentantenhaus, kontrolliert, heißt die Mehrheit hat in beiden Häusern.
Und wie gesagt, die Namen, die jetzt gehandelt werden, sind alle Mitglieder der Republikanischen Partei, prominente Mitglieder, Gingrich, Giuliani, Sarah Palin und so weiter. Und die haben natürlich auf ihn auch einen Einfluss und sagen, hör mal, du bist selber Republikaner, du bist bei uns. Du kannst jetzt hier nicht machen, was du willst, sondern da, die werden schon ihren Einfluss auch noch geltend machen. Das heißt also, um die Frage zusammenzufassen, Marionette nein, aber frei auch nicht.
Jetzt sieht man ja seit ersten Tag nach der Wahl ziemlich viele Demonstrationen gegenüber Trump. Es hat den Eindruck, dass es organisiert ist, weil die alle die gleichen Plakate hochhalten, also auch in sehr vielen Städten. Ja. Überleg mal, was wäre, wenn Clinton gewonnen hätte und die Trump-Anhänger würden jetzt demonstrieren. Was wäre da für eine unterschiedliche Berichterstattung?
Ja, natürlich. Also jetzt tut man so, als sind es die letzten Freiheitskämpfer, die noch übrig sind in diesem rechten, plötzlich rechten Amerika. Und wenn es umgekehrt wäre, ja, da wäre ja die Hölle los. Ich meine, da wird es dann heißen, da sieht man es wieder, ja, die
schlechten Verlierer,
Nationalisten, also die rechtsgerichteten, fremdenfeindlichen und diese ganzen Feindbilder, die man hier aufbaut, das sind die und die wollen Amerika in den Abgrund ziehen und so weiter. Ich denke, auch das nimmt die Bevölkerung nicht mehr an oder akzeptiert und sagt, ja, so ist es, sondern es gibt mehr und mehr Menschen, die sagen, hey, komm, da werden wir doch schon wieder verarscht. Auch in dieser Berichterstattung ist doch schon wieder die Verarsche, nämlich, dass ich sage, die einen sind gut, aber wenn sie auf die Straße, wie bei uns, wenn Antifa auf die Straße geht und zündet Autos an und Dings und so weiter, ja, die kämpfen dafür, dass die bösen Rechtspopulisten nicht zu groß werden. Und machen die anderen eine friedliche Demonstration, dann braucht bloß ein Idiot ein komisches Plakat gemalt zu haben und hochzuhalten, dann heißt es, da schau her, das sind jetzt wieder die Rechten. Genau so ist es dort auch, aber ich glaube, dass die Medien, die Mainstream-Medien, die Macht verloren haben, die Menschen so zu manipulieren. Ich glaube, dass die Menschen einsehen und sagen, hey, das ist eine Lügerei, wenn ich nur die Zeitung aufmache, wenn ich einen Fernseher anmache, ich werde nur belogen und ich hole mir meine Informationen jetzt lieber aus dem Internet, von alternativen Medien und so weiter, weil ich das nicht mehr mitmache. Und ja, wie gesagt, deswegen ist natürlich die Berichterstattung jetzt so über die jetzigen Demonstrationen, das sind wirklich also bedauernswerte, die noch die letzten amerikanischen Rechte aufrechterhalten und Angst haben, dass jetzt die Diktatur eingeführt wird in Amerika und so. Ich wüsste nicht, warum oder auf welcher Grundlage dieses Argument ziehen soll. Das sehe ich nicht.
Also Trump kommt mir ein bisschen wie so ein egomaner Kontrollfreak vor. Ja. Wenn man sein Flugzeug anschaut, ich habe da eine Doku gesehen, das ist also schon ziemlich heftig, was die Bordbesatzung machen muss. Die muss vor jedem Flug alle Gürtelschnallen polieren. Da muss also alles shiny sein, alles muss glänzen, alles muss neu sein, immer das Beste, immer das Superlativ. Also er hat offensichtlich eine narzisstische Persönlichkeit. Davon kann man schon ausgehen, wenn allein schon auf dem Bord Mineralwasser sein Gesicht und seine schlechte Frisur drauf ist. Ja, die Frisur an sich spricht ja auch schon Bände. Also wir sind Männer, die irgendwann zu unserem Haupthaar Tschüss gesagt haben. Und so ist es halt. Weißt du, so.
Nicht ganz freiwillig.
Ja, aber er hält daran fest, irgendwo so dieses Männlichkeitsbild von einem vollen Haar aufrechtzuerhalten. Mit die Hälfte des Weltvorrates an Haarspray wird er verbrauchen wahrscheinlich. Ja, so. Aber was bedeutet denn das, wenn so eine narzisstische Persönlichkeit in so einer Machtposition sitzt? Weil der ist Commander in Chief. Der kann den Atomcode, den Koffer sich nehmen lassen und der könnte quasi ohne den Kongress oder irgendjemand sonst zu holen, der könnte auf den roten Knopf drücken.
Ja.
Ist das nicht auch gleichzeitig eine Gefahr, wenn da so eine Persönlichkeit dran ist, wie es viele Leute eben auch sagen, was so einen unkontrollierten Sprengkopf an so eine Position zu setzen? Wie siehst du die Situation?
Nein, ich finde das ganz toll und ich bin da wirklich dankbar für deine Frage, weil es natürlich jetzt falsch wäre zu sagen, oh, Trump ist unser Held und er wird ja dem Establishment jetzt endlich den Chaos machen und jetzt wird wieder alles, jetzt werden wir wieder freier von der Korruption, von dem Establishment und so weiter. Das wäre jetzt auch wieder einseitig. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist jetzt kein Rückzieher von dem, glaube ich, was wir bisher besprochen haben, sondern auch das gehört zur Wahrheit. Er mag zwar gegen das Establishment sein, er mag zwar das eine oder andere Netzwerk abschaffen können, Clinton-Stiftung und so weiter. Aber wie du ganz richtig sagst, er ist natürlich eine höchst fragwürdige Person auf der anderen Seite. Also wir haben alle sicher, es ist, glaube ich, ein Mensch, der sehr impulsiv handelt, was natürlich für einen Commander in Chief, der mit den berühmten Knöpfchen einen Atomkrieg auslösen kann, jetzt nicht so wahnsinnig erfreulich ist, finde ich. Also, aber man kann natürlich darauf hoffen und da hoffe ich wirklich drauf, dass er halt auch eingebunden ist natürlich in seine Regierung, in seine Minister, in seinen Chief of Staff, also den Stabschef des Weißen Hauses und so weiter, also die ihn dann doch wieder bremsen. Aber jetzt, er ist keine optimale Wahl, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Auch wenn wir jetzt die positiven Seiten zunächst dargestellt haben, muss man auch sagen, schade. Wäre er jetzt noch eine Persönlichkeit wie vielleicht Kennedy oder so, ja, dann könnte man sagen, Mensch, jetzt passiert vielleicht was Positives, ohne dass man Angst haben muss. Naja, vielleicht dreht er aber eines Tages durch. Das wissen wir ja auch nicht. Und deswegen finde ich es interessant, was ich jetzt, ich habe natürlich die letzten Tage auch viel im Internet alternative Medien geguckt und so und gelesen. Deswegen finde ich es interessant, die Theorie, ja Moment mal, vielleicht ist ja sogar Trump gesteuert, bewusst in das Amt gesteuert worden, vom berühmten militärisch-industriellen Komplex, den Banken und so weiter, weil er vielleicht so ist. Könnte doch sein, dass ich sage, wir brauchen genau so einen Typen. Und dann inszenieren wir eine False Flag, irgendwas. Und so ein impulsiver Typ, der sagt, ja, das lasse ich mir aber jetzt nicht mehr gefallen. Und jetzt hier, Bombe raus und jetzt wird...
So 9-11-Light nochmal, ja. So mit nicht 3000 Toten, sondern 300 Toten vielleicht, irgendwie
ja,
so.
Irgendwas, und, ja, wo sie sozusagen ihn dann anstacheln und er dann das Gefühl hat, ich muss jetzt was tun für die Amerikaner. Die Amerikaner sind wütend, die sind sauer, dass hier ein Verbrechen geschehen ist gegen Amerika oder ein Kriegsakt gegen Amerika. Und dessen Colt vielleicht lockerer sitzt. Nicht lockerer als bei Hillary. Hillary hätte auch auf den Knopf gedrückt in so einem False Flag Fall. Also das ist im Grunde wurscht. Aber und dann kann man ja, und das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen gelesen, dann könnte man ja, wenn irgendwas ist, wenn durch eine kriegerische Auseinandersetzung die Wirtschaft zusammenkracht, die ohne auch zusammenkracht, aber dann hat man einen Schuldigen. Erstens den Krieg. Und zweitens diesen blöden Trump, der einfach sich nicht unter Kontrolle hat, ja, der impulsiv das Knöpfchen gedrückt hat. Den kann man ja dann wunderbar präsentieren, der Bevölkerung, der Weltöffentlichkeit und gleichzeitig dann seine Wähler ein für alle Mal abstempeln als, ihr seid doch wirklich Idioten. Ihr seid das, was da drüben genannt wird, White Trash. Deplorable, ihr seid völlig, ihr seid austauschbar, ihr seid nichts, ihr seid dumm und so weiter. Ihr habt den gewählt und guck, was er euch eingebrockt hat. Ich weiß es nicht, ich sage nur, man sollte immer noch einen Schritt weiter denken und sich überlegen, was wäre denn, wenn dieser Plan, den zu installieren, ins höchste Amt aufgegangen ist. Das könnte
auch sein. Wir werden sehen.
Ja.
Also, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Also, ich bin jetzt echt gespannt, was passiert. Es ist jeden Tag neu irgendwie.
Ja,
so.
Genau.
Ich habe mich im ersten Moment wohl gefühlt. Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her. Ja, aber ich fühle mich auf jeden Fall besser, wie wenn Hillary dran
ist. So ist es.
Das also, ist, alles ist besser wie Hillary.
Das haben wir ja schon am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Also, das ist in jedem Fall, das muss man festhalten. Das ist in jedem Fall besser.
Hillary ist Krieg mit Ansage.
Ja, absolut.
Großer Krieg mit Ansage.
Großer Krieg mit Ansage.
Die hat es in Libyen gezeigt, die hat es in Syrien gezeigt, ja. Die hat es im Wahlkampf gesagt, die hat gegen Russland gehetzt. Also ich verstehe nicht, wie es Menschen gibt, die Hillary für gut befinden. Vor allem auch dieses Ausblenden von allen ihren Untaten. Das mit Bernie Sanders, die hat den aufs Übelste rausgekickt. Bei den Vorwahlen normalerweise wäre Bernie Sanders der demokratische Kandidat gewesen und der hätte bestimmt gewonnen gegen Trump.
Glaube ich auch.
Bernie Sanders hätte definitiv gewonnen, weil der hat die richtigen Texte gesagt. Ja. Aber nein.
Ja, aber auch das ist natürlich in unserer Medienberichterstattung, also Mainstream-Medien, so gut wie nicht vorgekommen, was sie für eine Kriegstreiberin ist.
Was für eine Kriminelle sie ist
eigentlich. Ja.
Nix. Die haben Dreck am Stecken, die Clintons, mit dieser Clinton Foundation. Die haben 150 Millionen haben die angesammelt durch Spendengelder und Sponsorenverträge und oder was weiß ich alles. Und die Kriege, die angezettelt haben. Clinton ja selber auch. Ja,
ja der hat...
Der Kosovo-Krieg, heißt immer Kosovo-Krieg, das war ein Krieg gegen Serbien.
War ja, natürlich. Das, ja? Und das war im Grunde ein Tabubruch, denn er hat sozusagen den Krieg nach Europa zurückgebracht. Europa hat ja gedacht, hey, nach 45,
illegal.
Jetzt werden wir der friedliche Kontinent, waren wir ja auch die ganze Zeit. Und er hat den Krieg zurückgebracht nach Europa. Und das ist schon...
Gegen
das
Völkerrecht, ohne UNO-Mandat.
Natürlich.
Daniele Ganser hat es gut erklärt in dem Vortrag. Du hast ja auch beim Kopfverlag gesprochen neulich. Ja. Sensationeller Tag. Vielleicht hast du da noch mal ein, zwei Sätze zu diesem Kongress. Wie war das für dich? Was hast du da wahrgenommen? So die Stimmung bei den Zuschauern und du warst ja auch am Büchertisch gesessen. Wie war der Kongress für dich so beim Kopfverlag?
Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und zwar, weil ich den Eindruck hatte, die Leute, die da saßen, im Zuschauerraum zugehört haben, unglaublich aufmerksam waren. Also da hat ja keiner gepennt oder irgendwas, sondern die waren wirklich voll da und ich habe so an den Fragen gehört, gemerkt dann in den Pausen und so, dass die eine Stimmung erzeugt haben von wir sind Gleichgesinnte, insofern nicht jetzt irgendwie Gleichgemachte, sondern Gleichgesinnte, die alle eins eint, nämlich das Infragestellen dessen, was uns jeden Tag präsentiert wird und wir sind alle auch in dem eins, dass wir uns Gedanken um die Zukunft der Welt machen. Wie geht es denn jetzt weiter? Und das war eine unglaublich schöne Stimmung, fand ich. Und ich habe auch mit den anderen Referenten gesprochen und die haben auch gesagt, Mensch, das ist wirklich angenehm, das ist schön. Wir haben uns ja nicht irgendwie beweihräuchert gegenseitig, sondern man hat das Gefühl gehabt, es tut gut, mit Menschen zusammen zu sein, die ähnlich kritisch sind, gegenüber dem, was derzeit passiert, als man selbst.
Hast du das Gefühl, dass die Wahrheitsbewegung wächst und vielleicht durch Trump jetzt auch umso mehr wachsen wird?
Ja, ich glaube schon. Also das ist meine große Hoffnung, dass die Leute, wie gesagt, Rückschlüsse ziehen aus dem, was in Amerika passiert ist, auf die deutsche Realität und Gegenwart und sagen, ja, bei uns ist ähnlich, die SPD, sozusagen das Pendant zu den Demokraten in den USA, hat die Arbeiterschaft schon längst fallen lassen, hat sich zum Establishment entwickelt, wie die Demokraten da drüben auch, ist im Grunde von der CDU nicht mehr zu unterscheiden. Und wir wollen wieder für unsere Rechte eintreten, wir wollen wieder gehört werden, wir wollen nicht behandelt werden wie dummes nicht denkendes Stimmvieh, sondern ernst genommen werden und so weiter. Und diese Parallelität macht mir Mut und ich glaube, die könnte diese Gruppe der Wahrheitssucher noch mehr vergrößern in Deutschland. Also das glaube ich war ein guter Impuls. Ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat.
Glaubst du, dass die Medien anfangen umzudenken? Ich meine, wir sitzen hier in Luftlinie 300 Meter weg zum Bayerischen Rundfunk. Ich sehe da drüben das Schild, da ist das Redaktionsgebäude, das große Gebäude vom BR in München, steht genau da drüben. Ich sehe es, die Lettern vor mir. Glaubst du, dass bei denen ein Umdenken einsetzt oder ein weiter so wie bisher, jetzt erst recht?
Ich glaube Letzteres. Also ich glaube jetzt erst recht, wir müssen, werden die sich sagen und vielleicht auch von oben angewiesen sein, wir müssen vermeiden, dass diese Protestwelle, die in England zu spüren war beim Brexit, die in Amerika zu spüren war bei der Trump-Wahl, dass diese Protestwelle in Deutschland hochkocht. Das müssen sie mit allen Mitteln vermeiden. Und deswegen werden wir sicherlich in nächster Zukunft Berichte sehen über böse angeblich rechte Demonstrationen und friedliche Antifa und sonstige Aktionen und so weiter. Also es wird, ich glaube, die legen noch extra eine Schippe drauf, weil jetzt die Angst da ist, dass Ähnliches passieren könnte in Deutschland wie in den USA oder wie in Großbritannien. Bye.